Servus zusammen und herzlich willkommen beim Stadtsgespräch, dem Podcast-Talk. Mein Name ist Peter Statz und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Ein Talk über Glaube und Popkultur, tiefgründig und humorvoll, immer ehrlich und authentisch und das Ganze ohne Worthülsen und Plattitüden. Ich versuche es zumindest. Heute bei mir zu Gast und ich freue mich sehr. Nach vielen Jahren sehen wir uns endlich wieder. Doro Blute, ihres Zeichens, Fernsehjournalistin, Autorin, Rhetorik-Teacherin, Coach. Ich glaube, wenn ich jetzt die ganzen Jobs, die sie hat, auflisten müsste, dann würde das noch eine Weile dauern. Was ich euch versprechen kann, es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch, das ihr jetzt gleich hören werdet. Es geht ganz viel um das Thema Verbindung aufbauen und miteinander verbunden sein. Was auch durch eine Bühne nicht ein zu großer Kontrast oder eine zu große Trennung sein muss. Mehr dazu jetzt hier im Stadtsgespräch. Ich begrüße ganz herzlich die Doro. Servus.
Hallo Peter, wie schön.
Es dürfte schon ein paar Lenze her sein, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Aber ich gehe nicht der Versuchung hinterher, jetzt zu fragen, wie lange ist das wohl her?
Ja, da verbringen wir zu viel Zeit mit Rechnen, ne?
Ja, ja.
Aber es war in unseren Jugendjahren.
Ach, jetzt mir kommen die Tränen. Es wird.
Schön war das.
Ich hätte ja guten Grund, heute ein bisschen nervös zu sein, weil wenn einen Haltungs- und Rhetorikprofi bei mir habe, eine Moderatorin oben dran, dann kann es ja auch ein wildes Hauen und Stechen werden zwischen uns beiden hier. Wer kriegt die bessere Rhetorik im Gespräch? Aber ich glaube nicht.
Nee, weißt du, was mein Ansatz ist? Ich sage immer, ich mache ja alles, was ich mache, meine Trainings und Coachings, damit andere gewinnen. Ich möchte ja lauter Gewinnertypen mitgestalten. Ja, ich möchte den Menschen helfen, dass sie sich erfolgreich präsentieren können und dass sie sich sicher fühlen. Also ich möchte ja sowieso immer, dass die anderen gewinnen. Deshalb braucht man mit mir gar nicht erst konkurrieren. Ist cool, oder?
Wow, das ist total klasse. Ich bin da sehr beruhigt, denn ich weiß nicht warum, aber ich bin gar kein kompetitiver Typ.
Ja.
Das heißt, dieses Wettkampf, ich mag mehr das Miteinander. Mhm. Also wenn wir mal mit Freunden, was selten vorkommt, weil ich nicht so der Spiele-Fan bin, wenn wir mal spielen, dann bin ich immer begeistert, wenn irgendjemand anders einen guten Zug macht.
Weil cool. Oh, das war stark.
Genau. War gut. Und meine Gruppe guckt mich dann immer hin. Es sind unsere Gegner, Peter. Es sind unsere Gegner.
Was genau, das ist das andere Team. Ja, ich finde das so einen schönen Ansatz. Also da habe ich jetzt schon wieder einen tollen Impuls von dir bekommen, weil ich sehe das ganz genauso. Ich finde dieses Konkurrenzdenken ganz schlimm, dieses ich möchte aber besser dastehen und so, lass doch andere glänzen und freu dich darüber. Also ist doch schön, weil können wir uns viel häufiger freuen im Leben, wenn andere Erfolge haben und wir das auch als Grund zur Freude ansehen. Das ist toll.
Absolut. Und es ist ein Schlüssel, finde ich, zu Kommunikation. Und über Kommunikation werden wir heute sicher viel miteinander reden. Mhm. Denn wenn ich offen bin und mich für den anderen freuen kann, dann macht das auch was mit meinen Ohren, glaube ich.
Ja.
Ich höre da anders und höre auf den anderen anders. Mhm. Und so zwei große Themen heute werden ja sicher Haltung, aber auch das Thema Connection in jeder Form und Verbindung sein. Ja. Und ich weiß, Doro, ein Herzensthema von dir, was immer mehr wächst, ist das ganze Thema Aufbau von Verbindungen zueinander. Wie bist du dazu gekommen, dass Verbindung für dich so ein Thema geworden ist?
Mhm. Ich bin jetzt 20 Jahre selbstständig als Moderatorin und Trainerin für Kommunikation. Und tatsächlich ist mir erst vor kurzem das selbst deutlich geworden, dass bei allem, was ich mache und was ich den Leuten beibringe, dieses Thema Verbindung im Mittelpunkt steht. Ich habe für mich verstanden, dass bei dem, was ich tue, wenn ich den Leuten beibringe, zum Beispiel eine gute Körperhaltung einzunehmen, da könnte man jetzt sagen, na, dann geht es ja so um die Wirkung, die ich habe. Das tut es auch. Aber das würde mir immer nicht reichen, weil das klingt so egoistisch. Ich möchte gut rüberkommen. Ich möchte selbst gut wirken auf andere. Deshalb nehme ich eine bestimmte Körpersprache
ein. Damit ich einen Benefit davon habe.
Genau. Ja. Ja. Und das haben natürlich viele diesen Ansatz. Und das ist ja auch legitim. Aber ich merke, dass für mich die zentrale Frage immer ist, nicht hast du damit eine super Wirkung, sondern schaffst du eine Verbindung zu deinem Gegenüber? Also ganz plattes Beispiel, die Arme vorm Körper zu verschränken, ist ja, das wissen wir eigentlich alle, ist jetzt nicht so hilfreich für eine gute Kommunikation, weil es eine Barriere aufbaut und ja uns eher so positioniert sein lässt, ich hier, du da. Das ist in der Wirkung so, aber vor allem ist es so, dass wenn ich die Arme öffne und wenn ich eine Geste mache beim Sprechen, die einladend ist, dass ich dem anderen signalisiere, ich möchte in Verbindung gehen. Also ich schaffe einen Freiraum für diese Herzensverbindung und die schaffe ich eben körperlich. Das heißt, die Körpersprache ist ein Aspekt in dem Ganzen, geht aber auch tatsächlich um Rhetorik, also um die Frage, welche Worte wähle ich. Es geht auch um die Techniken, die wir einsetzen oder um die Art und Weise, wie wir mit Menschen interagieren, dass ich zum Beispiel immer empfehle, in Interaktion überhaupt zu gehen, also eine Frage zu stellen an das Publikum, vor dem wir sprechen und nicht
Voll.
nur die ganze Zeit zu senden, sondern eben zu hören, wer sind die denn, mit den Leuten, ja, so ein Zusammenspiel zu erreichen. Und mir ist bewusst geworden, dass es wirklich immer um diesen Aspekt der Verbindung geht und dass das für mich auch immer schon im Zentrum, im Mittelpunkt steht bei dem, was ich mache. Ich habe es nur unter diesem Stichwort bisher noch gar nicht zu greifen bekommen. Und ich freue mich da so drüber, weil ich merke, dass fast alles zusammen, was mir dabei wichtig ist, dass es darum geht, dass Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, dass sie merken, dass sie spüren, wir sind auf einer Ebene des Menschseins verbunden. Und deshalb ist es eine gute Idee, Storytelling zu betreiben. Ja, nicht, weil ich eine tolle Geschichte habe, sondern weil der andere dadurch mitkriegt, diese Geschichte, die ich erlebe, die hätte dir auch passieren können. Oder der Schluss, den ich daraus gezogen habe, der hat mit deinem Leben zu tun. Das ist der Sinn des Ganzen, nicht, dass ich eine Geschichte raushaue.
Hey, vielen Dank. Du tust im Prinzip damit die Legitimation für meinen Podcast rausgeben. Ja, das ist echt die Motivation. Die Leute könnten fragen, Peter, warum hören wir uns Geschichten an, vielleicht sogar von Menschen, die ich noch gar nicht kenne? Und ich finde es so spannend, Menschen zu begegnen und Verbindung aufzubauen, weil ich dadurch lernen kann und weil ich finde, Ermutigung fließt. Und die fließt eben nicht nur durch das, was die Leute erreicht und geschafft haben, sondern auch durch das Kämpfen und Ringen und durch das Gefühl, und vielleicht geht euch das, die ihr zuhört, ja auch so, wenn ihr jemand zuhört und der authentisch berichtet, ich bin nicht allein. Also das mache nicht nur ich durch. Und in der Zeit, wo ich als Pastor tätig war und auch gepredigt habe, da habe ich gemerkt, dass das für mich immer wichtiger geworden ist, da auch auf der Bühne von meinem Strugglen zu erzählen und nicht nur von den Höhenflügen, auch wenn man die natürlich viel, viel besser verkaufen kann. Wie authentisch würdest du, nein, viel besser, nein, ich frage anders. Wie authentisch würde deine Familie dir spiegeln, bist du, wenn du moderierst?
Sehr schöne Frage. Ich überlege gerade, wann meine Familie mich zuletzt moderieren sehen hat. Die haben kürzlich so eine Keynote, haben sie sich angeguckt, die auch übertragen wurde live in einem Stream. Da haben sie geguckt. Also ich behaupte jetzt mal, ich habe leider jetzt gerade niemanden da, den ich dazu holen kann. Ich gucke mich gerade um, ist jemand von meiner Familie zu Hause? Nee, alle woanders. Natürlich auch ein clever gewählter Zeitpunkt für unser Gespräch. Ja, das macht durchaus mehr Sinn, als wenn ein vierjähriges Kind mich rumrennt. Ich behaupte jetzt mal, dass die sagen würden, ja, das bist halt einfach du, Mama.
Schön.
Die glaube ich, ja, die würden jetzt nicht sagen, oder von dem, was ich gehört habe bisher, dass die dann sagen, oh, das war jetzt ja ganz, ganz anders als sonst, sondern nee, ich glaube, dass die das so bestätigen würden. Und das ist mir einfach auch total wichtig. Natürlich sind wir in einer bestimmten Rolle, aber die haben wir ja sowieso. Also wir haben ja sowieso unterschiedliche Rollen in verschiedenen Lebensbereichen, wo wir auch verschiedene Stärken auspacken und in eine bestimmte Version unserer selbst gehen. Das finde ich auch voll entspannt. Also die Frage habe ich manchmal von Leuten, die dann sagen, ja, aber bin ich dann noch ich selbst? Ist das nicht gespielt, wenn ich da jetzt so und so bin? Das finde ich gar nicht, weil es ist ja zulässig zu sagen, wenn ich jetzt auf eine Bühne gehe, dann habe ich natürlich eine vielleicht noch aufgerichtetere Körperhaltung, als wenn ich mit meiner Tochter auf dem Boden sitze und Mensch, ärgere dich nicht spiele. Ja, da gibt es natürlich einen Unterschied. Und trotzdem sind das alles Facetten, die komplett zu mir gehören. Und mir ist zum Beispiel sehr wichtig, dass wenn ich spreche vor Publikum, wenn ich eine Moderation habe oder eine Keynote halte, dass ich das exakt so sage, wie ich das jetzt normalerweise auch tun würde. Also so wie wir uns unterhalten, so würde ich es auch auf einer Bühne sagen. Und finde es sogar wichtig, dass die Rhetorik da nicht super geschliffen ist, sondern dass es da auch mal einen Satzanfang gibt, der nicht zu Ende geführt wird oder dass mal ein Versprecher drin ist oder so. Weil das ist einfach das Leben, das sind echte Menschen. Und deshalb versuche ich auch die Leute, die ich unterrichte, immer da gar nicht hinzuerziehen, zu sagen, sei perfekt und mach keine Fehler mehr vor Publikum oder gar schreib dir wortwörtlich auf, was du sagen willst und trag es dann vor. Dadurch schaffen wir immer eine Distanz und
Voll.
da sind wir wieder beim Thema. Ja, alles, was so perfekt ist, schafft Distanz. Und deshalb bin ich großer Freund davon zu sagen, hau's einfach raus. Sag es so, wie du es normalerweise sagst. Wenn ich mit Kameratrainings unterwegs bin, dann sage ich den Leuten auch immer, stell dir eine Person vor, die in deiner Kamera sitzt und der erzählst du es einfach. Und dann sind das einfache Sätze und einfache Satzstrukturen. Und du sagst es einfach so, wie es ist, aber dann erreicht es das Herz der Menschen. Und du erreichst sie nicht, wenn du dich hinsetzt und sagst, nun habe ich im Folgenden 24 Punkte notiert, über die wir heute sprechen müssen. Ja,
Genau, ich
das.
schlaf schon ein bei dem Intro. Ich bin schon raus.
Ja,
Also
ne? Genau. Und ich weiß noch, ich habe beim Radio ja am Anfang gearbeitet, als wir uns kennengelernt haben. Ich weiß gar nicht, da war ich noch nicht mal beim Radio. Ne? Wir kennen uns ja nun wirklich schon so
Mann,
lange.
Mann,
Ich glaube,
Mann,
du
Mann.
warst bei W4C
War
und
ich
ich
das?
war als Begleiterin der christlichen Breakdance-Gruppe GMC unterwegs. Ich habe da nie getanzt. Ich kann auch überhaupt keinen Breakdance tanzen, aber
Das
ich
haben
war
wir
da
ja was
immer so.
gemeinsam,
Ja,
dass wir beide
wirklich.
nicht Breakdance
Hast du das
tanzen können.
nicht, echt?
Ich kann das auch nicht.
Als alter Hip-Hopper.
Ja, ich
Ach,
habe mich
komm.
mehr auf die Fingersachen und auf die verbalen Sachen konzentriert, aber ich, nee, nee, nee.
Ah, schön. Wieder eine Gemeinsamkeit
Wieder eine
entdeckt. Wir
Gewalt.
können beide keinen
Wir
Breakdance
können beide
tanzen.
kein Breakdance. Doro, ich halte zwei Sachen kurz fest, vielleicht von dem, was du gesagt hast, damit mir es nicht aus dem Kopf rausgeht, weil das fand ich spannend. Du unterscheidest also quasi zwischen Facetten oder Rollen, was anderes wäre als eine Maske zu tragen. Also eine Maske verfälscht dann, aber in eine Rolle reinzugehen, das heißt, die Umstände erfordern eine Facette.
Ja.
Und könnte man so zusammenfassen, dass
Sehr
es
gut zusammengefasst.
sehr schön.
Genau, da hatte ich mich gerade angesetzt, deshalb da bin ich dann gedanklich abgewandert, seit wann wir uns denn nun schon kennen und hatte erst gesagt, wir kennen uns wahrscheinlich seit meiner Radiozeit, wir kennen uns tatsächlich noch früher, aber ich habe ja deine Ausbildung gemacht zur Radioredakteurin und war Musikredakteurin und ich weiß noch, wie ich, als ich beim Radio angefangen habe, ich bin ganz früh in die Live-Sendungen gegangen, ich hatte meine zweite Woche in meiner Ausbildung zur Radioredakteurin. Der Sender hat dringend jemanden gesucht, der moderieren konnte. Also bin ich schon in der zweiten Woche live auf Sendung gegangen, jeden Tag eine Stunde. Und dann habe ich Kassetten bekommen damals. Müssen wir Kassette erklären?
Ja.
Wie, in welcher?
Nee, nee, es wird wieder
Nee, oder
Retro.
geht noch?
Hör auf jetzt. Nein, nein, nein.
Ja, okay.
Tapes sind wieder total in und passt schon. Alles
Stimmt,
gut,
okay.
alles
Also
gut.
so ein Tape. Ich habe ein Tape bekommen von meiner Radiosendung, weil am Anfang, wenn wir in so eine Situation kommen, wir wissen ja selbst gar nicht mehr, was habe ich eigentlich gesagt. Na, wenn das noch neu ist und aufregend und so, da wissen wir selber gar nicht, habe ich jetzt das eigentlich erzählt oder nicht und war das gut oder war das voll bescheuert. Also hatte ich meine Kassette und dann habe ich mir die zu Hause angehört. Und was ich erzählen will, ist, mein Ansatz war, ich habe diese Kassette durchgehört und habe gezählt, wie häufig ich mich in dieser Sendung versprochen habe.
Oh,
Und
wie erbauend.
daran, ja, ne, super, voll gut. Und daran habe ich meine Wertung festgemacht, ob das eine gute oder eine schlechte Radiosendung war.
Oh, du Arme.
Krass, ne? Ja.
Ja.
Und ich möchte das deshalb sagen, weil ich glaube, das geht vielen so, dass sie denken, also sie haben so Wertemaßstäbe im Kopf. War das jetzt gut oder war das schlecht? Und das hat häufig mit Perfektion zu tun. Habe ich mich versprochen? Habe ich alle wichtigen Punkte genannt? Und das sind Punkte, die, also diese Fragestellungen sind welche, die interessieren ja keinen außer uns. Niemand sonst hat mitgezählt, wie oft ich mich versprochen habe. Und niemand sonst würde diese Frage überhaupt stellen, weil wir versprechen uns alle im Alltag dauernd. Und wenn sich mal jemand on air verspricht, dann verspricht er sich halt. Das ist für die Leute eine ganz normale Hörgewohnheit, dass das passiert. Und das will ich sagen, dass das für mich eben auch ein Weg war, dahin zu kommen, zu verstehen, das sind nicht die zentralen Kriterien. Das zentrale Kriterium ist, lächle ich, wenn ich diese Sendung höre? Löst das emotional was in mir aus? Fühle ich mich als Mensch wahrgenommen? Höre ich das gerne, weil es was Gutes mit mir macht? Das sind die Fragestellungen, um die es geht und eben nicht die Frage, ob ich mich da versprochen habe oder nicht.
Ja, für mich wäre Authentizität
Ja.
definitiv der größte Faktor. Und ich finde,
Ja.
das hört man. Stellst jemand was hin, entweder
Ja.
jetzt professionalisiert und ganz abgerundet oder eben
so ein künstlicher Predigtton und wir müssen alle andächtig sein und jetzt uns besinnen. Mhm. Wo ich denke, boah, du baust eine Distanz auf die Art, wie du sprichst. Und da bin ich ganz mit dir. Da kann eben auch eine angepasste Rhetorik, die natürlich ist, hilfreicher sein als eine professionalisierte.
Ja.
Also ich erinnere mich, Anfang von meinem Bibelschulstudium damals haben wir dann einen Probevortrag machen müssen. Und ich war da schon geübt, auf der Bühne zu stehen und zu sprechen. Und dann habe ich einen Vortrag gemacht, weiß nicht mehr was für ein Thema, und habe ganz bewusst eine saloppe und entspannte Körperhaltung eingenommen und an einer Stelle mich sogar entschieden, ich erinnere mich bewusst, meine eine Hand in die Hosentasche zu tun, um eine Entspanntheit aufzubauen und eine Verbindung. Und danach wurde das dann bewertet und dann haben welche aus der Gruppe gesagt, ja, aber das war ja völlig unprofessionell, dass du dann die Hand in die Hosentasche gesteckt hast. Und ich dachte, du hast echt was verpasst. Ich habe das mit Absicht gemacht und nicht ohne Absicht.
Ja, verstehe ich total.
Und ich glaube, das verstehen viele Leute an Rhetorik falsch, weil man denkt, es muss alles perfekt sein.
Ja, ganz genau. Ich bin zu 100% bei dir. Das ist auch nämlich immer die Sorge von Leuten, die in mein Training kommen. Und
glaube
so
ich,
wie du es selbst formuliert hast am Anfang unseres Podcasts, jetzt habe ich hier mit einer Kommunikationstrainerin zu tun. Und ich habe echt immer so den Impuls, die Leute erstmal in den Arm zu nehmen und zu sagen,
alles
entspann
wird gut.
Dich.
Alles.
Ja, weil das ist überhaupt nicht, worum es mir geht. Mm. Und ich laufe auch nicht durchs Leben und reflektiere permanent, was andere tun und welche Körpersprache die haben. Ich kann das einschalten, ich kann bewusst darauf achten, ich kann Leuten darin helfen. Mein Hauptanliegen ist dabei aber immer, dass es authentisch sein muss. Es muss zu der Person passen. Ich hatte gerade gestern, es ist witzig, dass du sagst, gerade gestern hatte ich ein Training mit einer Gruppe, die gerne vor der Kamera besser werden möchte. Und da hatten wir genau dieses Thema mit den Händen in den Taschen, wovon ich vom Prinzip her auch abrate. Hände
Absolut.
In den Taschen strahlen Passivität
Absolut.
Aus. Ich sage dann aber auch immer, frag dich, ob du das vielleicht auch erreichen möchtest. Und es kann ja sein, dass du in der Predigt an der Stelle auch, dass das ein passendes Signal war, zu sagen, wisst ihr was, das ist das, was ich darüber denke, machen solltet ihr das selbst, damit es eine Wirkung erzeugt. Ich kann das gar nicht tun. Und dann ist so eine Hand in der Tasche vielleicht tatsächlich sogar inhaltlich passend. Aber gestern bei diesem Training zum Beispiel war das einer, der sagt, mich beruhigt das so sehr, wenn ich am Anfang die Hände in den Taschen habe und mich dann da so aufrichte im Oberkörper mit den Händen in den Taschen, dann haben wir uns das angeguckt, wie ist das im Kamerabild? Man hat die Hände in dem Kamerabild nicht gesehen, aber die Grundkörperhaltung, die er damit hatte, war
die hat
gut.
Man gesehen.
Und dann haben wir erarbeitet, das ist dein Start, anders als ich das sonst mit den Leuten mache, aber das passt für dich und das hilft dir und dann ist das deine beste Körperhaltung. Also das ist so persönlich und individuell. Und ich habe da sowieso immer nicht diesen wertenden Blick drauf, das ist gut, das ist schlecht, sondern mir geht es darum, was ist für diese Person die beste Lösung und was hilft dir.
Voll gut. Wie geht's dir denn da, wenn du dich mittlerweile siehst? Du hast jetzt gesagt, das war dein Einstieg mit dieser Kassette und du hast dich bewertet. Haben wir da dazugelernt, Frau Plutte? Machen wir das nicht mehr, oder? Wie ist das?
Boah, ich hoffe es ja sehr, Herr Schatz. Ich gebe zu, dass ich immer noch einen perfektionistischen Blick auf mich selbst habe, viel mehr als auf andere Leute. Und dass ich deshalb immer noch, wenn ich jetzt eine Aufnahme höre von mir, auf der ich mich verspreche oder wo ich meine Wortwahl nicht ideal finde, dass ich dann schon da auch dran hängen bleibe und denke so, oh, das kannst du eigentlich besser. Ja, das kann ich auch, glaube ich, nicht komplett ausschalten. Ist aber nicht so schlimm, weil ich dann auch lachen kann drüber und auch an diese Geschichte denke, an meine Kassettengeschichte und auch an andere und da ein Stück mich auch entspanne dadurch, dass ich es einfach witzig finde, dass das auch noch da ist. Also ich bin da nicht komplett drüber weg, das würde ich nicht behaupten. Aber es ist natürlich eine ganz andere Sichtweise mittlerweile, weil ich jetzt weiß, worum es geht und worüber ich mich wirklich weiter ärgere, ist, wenn ich das kommt zum Glück nur total selten vor, aber wenn ich es nicht schaffe, eine Verbindung zu einer Gruppe aufzubauen, wenn ich ein Gruppentraining leite und ich komme da raus und denke, ich habe keine Verbindung zu denen gekriegt. Das war, oder auch ein Publikum, vor dem ich spreche, das kann ja dann auch alle möglichen Gründe haben, woran das liegt. Ja, ob das jetzt mit mir
muss
zu tun
nicht
hat
immer
oder
genau.
mit dem Publikum.
Genau.
Aber das finde ich dann tatsächlich schwierig. Und da reflektiere ich dann auch, dass ich dann sage, was war das jetzt heute, dass diese Verbindung so nicht entstanden ist, wie ich das möchte und wie ich behaupte, dass das normalerweise auch passiert. Das finde ich viel, viel dramatischer. Also da würde ich sagen, da hat es eine große Veränderung gegeben. Ja, wie ist das für dich, wenn du dir Sachen anguckst von dir oder anhören? Ist wahrscheinlich so gewohnt bei dir mittlerweile, dass das nicht sch schlimm mehr ist, oder? Dich selber zu hören, deine Stimme zu hören.
Nee, ich dachte, als du es gerade gesagt hast, dass das mir eigentlich ähnlich geht wie dir. Ich bin sehr versöhnt mit meiner Stimme und mit meiner Wirkung durch die Länge, wie lange man das schon macht,
Ja.
aber habe
Und
auch
weil das ja auch
dieses.
so schön ist, ne? Deine Stimme und deine Wirkung. Also.
Man kann damit versöhnt sein, absolut.
Ja, unbedingt.
Und man darf auch wissen, das schreibst du, finde ich, auch in deinem Buch, man darf auch wissen, was man kann und darf das auch bejahen. Das ist nicht automatisch Arroganz, sondern
Ja.
das hat auch was mit einem Bewusstsein zu tun, auch vielleicht mit einer Dankbarkeit für ein Geschenk, das man gekriegt hat. Das glaube
Ja.
ich, dass das einfach auch eine Begabung ist. Aber das Perfektionistische ist schon auch da bei mir und mir geht es auch so, dass ich mich dann ärgere und denke, das könntest du besser.
Ja.
Ja, oder jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ich habe vor dieser Podcast-Reihe Stadtsgespräch eine kleine Podcast-Reihe namens Gefunden, Now I'm Found gehostet. Und da habe ich Glaubensgespräche geführt. Und ich merke, dass bei mir das Empathie-Thema, ich kann ganz schnell jemand empathisch begegnen, so stark ist, dass ich auch auf sein Sprech eingehe. Also ich spiegel sein
Aha.
Sprech. Und jetzt hatte ich hier jemand gegenüber, der breitestes Schwäbisch geredet hat. Und ich bin eigentlich bemüht, zumindest so ein Hochdeutsch zu sprechen, dass alle Leute um Stuttgart rum sagen, von hier kommst du nicht. Ab Frankfurt aufwärts sagen sowieso alle, man hört dir an, dass du aus dem Schwabenland kommst. Aber Doro, es ist es passiert. Ich habe angefangen, so breit Schwäbisch zu schwätzen.
Neu, nicht im Ernst.
Das war der Hammer.
Willkommen.
Und meine Frau hat sich nicht mehr eingekriegt und hat gesagt, Peter, was ist passiert? Und ich habe dann nachher mir überlegt, kann ich das Ding on air lassen? Aber es war echt, weißt du, da war eine
Ja.
Begegnung da. Nur hätte ich nicht gedacht, dass ich nach all den Jahren mich so hinreißen lasse und mein Sprech so auf das
Witzig.
Schwäbisch. Und da habe ich
Ja.
mich ein bisschen geärgert, aber dann auch gesagt, meine Güte, dann ist es halt so. Gehört ja auch zu mir.
Ja.
Ist auch eine Facette.
Ja. Ja, das auch. Wie schön. Voll die gute Geschichte. Ah, super. Ja, und wie waren die Rückmeldungen? Haben Leute darauf reagiert?
Ja, Leute haben gesagt, Peter, dich höre ich nicht mehr an. Nein.
Was los mit dir?
Alle Schwaben haben gesagt, endlich schätzt mal einer. Gescheit, das ist ja
Genau,
anständig jetzt, sauber.
ist doch einer von uns.
Nein, es gab eigentlich keine negative Rückmeldung. Das ist das, was du gesagt hast. Dir selber fällt sowas
Ja,
auf.
genau.
Aber jetzt Rückfrage wiederum an dich. Wir machen ein kleines Ping-Pong hier hin und her.
Ja, ich hätte auch schon wieder so viele Kommentare zu dem, was du hier gerade gesagt hast. Darf ich einen Kommentar noch?
Ja.
Ich hatte nämlich einen ganz tollen Sprechtrainer. Ich komme ja auch aus Baden-Württemberg und wollte aber unbedingt zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und dann habe ich diesen Sprechtrainer gehabt, der mir das Schwäbisch abtrainiert hat. Und er hat einen so schönen Satz gesagt, den ich, also ich habe ihn dann für mich selbst gar nicht so intensiv annehmen können, aber ich sage ihn immer gerne weiter. Er sagte nämlich, man darf ruhig hören, wo du herkommst. Man muss nur hören, dass du da nicht stehen geblieben bist. Den fand ich toll.
Ja, der ist sehr gut. Es geht auch,
Ja.
glaube ich, nicht um Verleugnung, sondern ich glaube, es geht wieder um Verbindung.
Ja, um Verbindung
Und
und
genau,
Verständlichkeit. Ja.
Verständlichkeit, wo ein Dialekt eine Verbindung aufbaut, ist ja auch nützlich und gut.
Genau.
Und wenn du über eine Region hinaus Menschen erreichen möchtest, dann ist es manchmal einfach sinnvoll, anders zu sprechen, um
Ja.
Leute anders erreichen zu können, aber zu
Genau.
wissen, wo du herkommst. Doro, noch einmal zu diesem Thema, bevor wir dann zum nächsten springen. Aber die Frage hätte ich noch: Ging das bei dir auch bis zum Bereich von Anzweifeln von Selbstwert? Also, dass Unsicherheit so stark kam, wenn du dich gesehen, gehört hast, dass das was mit dir gemacht hat? Das ist ja ein Unterschied zum Ärgern.
Ja, ich habe oft beobachtet, dass ich nach irgendeinem Job, der mir sehr viel bedeutet hat, also so gerade am Anfang, als ich dann die ersten Veranstaltungen moderiert habe, und dann habe ich gemerkt, ich war wirklich nervös vorher, so mit allem, was dazugehört, die Knie zittern, die Hände werden feucht, die Stimme wird kurzatmig und mich dann dahingestellt habe und ich habe moderiert und das war dann gut. Also ich habe tatsächlich wenig Situationen erlebt, wo ich sagen würde, das war jetzt so richtig, richtig ein krasser Reinfall. Aber danach passiert ja was mit uns, nämlich dass dadurch, dass das Adrenalin im Körper war, dieser Superpower-Hormonmix, der Körper baut das wieder ab und es entsteht tatsächlich so ein hormonelles Loch nach wichtigen Events. Also dieses wirklich klassische und auch messbare Loch danach. Und in dem Loch danach, da habe ich das häufig gehabt, dass ich dann am nächsten Tag oder am Abend nach einer Veranstaltung, dass ich dann gedacht habe, ich mache das nie wieder. Ich gehe nie wieder vor Publikum.
Oha, so weit
ich
sogar.
Kann das überhaupt nicht. Das ist ja, ich mache mich ja zum Affen. Warum mache ich mich überhaupt so angreifbar? Also diese Gedanken, ja, wieso zeige ich mich überhaupt vor so einem Publikum? Ich könnte ja auch in einem Büro sitzen und irgendwas machen, was niemand mitkriegt, ja, und mich damit schützen. Also das hatte ich tatsächlich dann immer wieder in dem Loch danach. Das war eben meistens am Abend oder am nächsten Tag. Und ja, das habe ich auf jeden Fall erlebt. Und mittlerweile geht es mir manchmal so, dass ich nicht sagen würde, so, ich habe jetzt, also dass der Zweifel so tief in meinen Selbstwert geht, dass ich dann denke, ich bin als Mensch nichts wert oder ich kann gar nichts oder so, das vielleicht nicht, aber dass ich manchmal denke, boah, wieso, also wieso setze ich mich dem aus? Jetzt so mit sozialen Medien und na, wir machen das jetzt ja auch, wir gehen in einen Podcast. Das müsste ja keiner von uns. Es ist ja nicht so, dass uns jemand Geld dafür bezahlt, dass wir diesen Podcast hier machen. Oder
das stimmt.
Dass wir.
Falls
dass
aber
uns
jemand da
engagiert.
Draußen.
Ja,
falls
hey,
jemand da
hat
draußen
jemand
das
Bock,
möchte.
den Peter zu
Ja, also
unterstützen?
ich würde Geld dafür nehmen. Es ist kein Problem.
Ich nicht.
Mein
Für deinen nicht, aber für
PayPal-Kontakt
meinen
ist.
eigenen dann. Ja, also wenn ihr uns Geld geben wollt, gebt uns Geld. Aber was ich damit sagen will, ist, wir geben ja ganz viel, ne? Mit diesen Personenmarken, die wir so sind. Und dann erzählen wir Geschichten aus unserem Privatleben. Und dann kommt halt irgendein Hater. Und ich hatte es bei meinem Buch zum Beispiel. Da muss ich gleich von vornherein sagen, dass ich das auch überhaupt nicht ernst nehmen konnte. Aber da war einer, der hat bei Amazon eine Bewertung abgegeben, eine ganz schlechte, auf mein Buch, Wie Haltung unser Leben verändert. Und er hat dazu geschrieben, ich weiß den Wortlaut nicht mehr ganz genau, aber so nach dem Motto, von einer Magersüchtigen kann ich sowieso nichts lernen.
Boah, was?
Und also da musste ich auch lachen, weil die Leute alle keine Ahnung haben, wie viel Schokolade ich esse und so. Ich meine, Vater, mein Körper speichert das nur irgendwie nicht. Und deshalb, also das war was, das konnte ich so ganz getrost natürlich von mir wegtun. Aber es ist ein Beispiel dafür, dass du halt immer auch Angriffe erlebst, wenn du so rausgehst. Ja, dass halt Leute kommen, die aus irgendwelchen internen Gründen dann die Meinung haben, sie müssten jetzt was Negatives schreiben oder sagen oder so. Und da habe ich dann manchmal Momente, wo ich denke, ach, dann lasse ich es halt. Ja, also was soll das denn? Wieso öffne ich mich denn hier so weit und gebe so viel kostenlosen Content und lasse die Leute teilhaben, um sie zu ermutigen und um ihnen zu helfen und zu dienen und so. Und dann kommen halt trotzdem manchmal so Kommentare, ja, oder auch so fordernde, manchmal kriege ich E-Mails von Leuten, die dann schreiben mit einem ganz persönlichen Thema, ich soll ihnen jetzt bitte meine Einschätzung schicken und dann sauer sind, wenn ich sage, dass ich jetzt halt nicht zwei Stunden mich hinsetze und eine Antwort schreibe. Und das verstehen die Leute dann irgendwie nicht, dass sie sich dafür halt einen Coach suchen müssen und den auch bezahlen müssen, wenn sie jetzt so eine Frage haben. Und das sind dann so Situationen, die ich habe, wo ich manchmal an dem zweifle, was ich tue oder warum ich überhaupt so viel von mir preisgebe.
Ja, verstehe ich gut. Übrigens, falls ihr euch jetzt fragt, wo kann ich denn von der Doro diese Sachen lernen, hören, mitnehmen, in den Shownotes findet ihr einen Link zu Doros Buch, Wie Haltung unser Leben verändert, und auch zu ihrem YouTube-Kanal. Doro, deine sehr, was angenehm ist, sehr, sehr kurzen Clips, die du da immer wieder auf deinem YouTube-Kanal zeigst, die sind so knackig und pragmatisch, also handfest, dass man sie mitnehmen kann. Und völlig persönliche Rückmeldung von mir. Dein Input, du hast es gerade selber erwähnt, über das Montagsloch, wenn man sonntags zum Beispiel einen Auftritt hatte, hat mir total geholfen.
Auch schön.
Weil ich das emotional bei mir festgestellt habe, dass ich, das war bei der Musik früher noch einfacher. Nach einer Show wusste ich, da bist du down.
Ja.
Aber bei normalen Vorträgen oder Sachen auf der Bühne war mir das nicht bewusst. Und da habe ich von dir persönlich ganz viel mitgenommen.
Cool.
Also
freut mich.
Von dem her vielen Dank. Und ihr könnt das dann auch nachher alles anschauen und reingucken. Und ihr findet auch über den Link zu dem Buch eine Leseprobe. Da könnt ihr schon mal reinlesen. Doro, was ich jetzt gern dich noch fragen würde, ist, dein Beruf ist ja sehr, sehr vielschichtig. Mhm. Du machst zum einen diese Rhetorik-Trainings, bist selber Moderatorin, auch Autorin und auch Fernsehjournalistin. Also ich denke, was viele kennen werden, ist das ZDF-Journal 37 Grad. Und da gehörst du zum Autorenteam und liest mir immer wieder auch deinen Namen. Wie ist das denn für dich, und jetzt mach mal ein ganz großes Fass auf, die Vereinbarkeit zwischen deiner Profession, vielleicht dem Drive und Antrieb, den du in dir spürst, für Output, der Familie, die du hast und die dir wichtig ist, und Glaube. Mhm. Weil ja für dich auch, und das schreibst du in deinem Buch ja auch ganz offen, einfach dieses Geliebtsein dein Antrieb ist.
Ja. Mhm.
Riesenfrage.
Ja, verschiedene Facetten. Genau, ich versuche es gerade in meinem Kopf ein bisschen zu sortieren und zu entscheiden, auf welchen Aspekt ich als erstes eingehe. Vielleicht zum Hintergrund, die wenigsten werden das so präsent haben. Ich habe zwei Töchter, also mein Mann und ich, wir wohnen in Mainz. Wir haben zwei Töchter, die große ist 10, die kleine ist 4. Und wir sind beide selbstständig, mein Mann und ich. Er ist Rechtsanwalt und hat noch zusätzlich ein Legal Tech Startup. Und das heißt, er hat eigentlich auch zwei Jobs und ich habe alle die, von denen du gesprochen hast. Und ohne Au-pair würden wir das sowieso schon mal gar nicht schaffen. Wir haben uns entschieden, Au-pairs einzuladen, als die große 3,5 war. Machen das jetzt also schon einige Jahre und sind beim 8. Au-pair-Mädchen mittlerweile.
Wow.
Ja, aus allen möglichen Ländern.
Routine.
Ja. Also wirklich verrückt. Und da haben wir natürlich auch sehr viele unterschiedliche spannende Erfahrungen gemacht über die Jahre. Mhm. Vom Grundsatz her kann ich aber sagen, das hat uns echt in einigen Situationen gerettet, weil, also ich glaube, dass mein Mann und ich uns auch viel mehr noch in die Haare gekriegt hätten, was diese, was die Aufteilung angeht und wer macht jetzt was und so und wessen Job ist jetzt wichtiger, wenn ein Kind krank ist zum Beispiel, wenn wir nicht ein Au-pair hätten, dass da einfach immer viel mit auffängt. Also da bin ich so froh, dass wir diesen Weg gegangen sind und das entstresst natürlich manches, trotzdem bleibt natürlich auch das Thema da, ne? Also dass wir sagen, es ist halt echt viel, das Leben ist total voll und manchmal habe ich den Eindruck, dass ich das schwer finde, dann so ganz bewusst im Moment zu sein. Also zu sagen, jetzt bin ich bei den Kindern und nur bei den Kindern, weil mein Business natürlich, wie bei ganz vielen anderen auch, ja mittlerweile ganz viel übers Handy läuft und das immer in der Nähe ist und dann doch zwischendurch ich nochmal gucke und denke, ach Mist, ja, und jetzt muss ich da doch nochmal schnell drauf antworten und dann sage ich, warte kurz, ich komme gleich wieder und verschwinde dann und bin dann doch 20 Minuten weg, um irgendeine bescheuerte E-Mail zu beantworten, die
kommt
ich in dem Moment
mir
wichtiger
bekannt
finde.
Vor.
Ja, und also das finde ich schon oft ganz schön herausfordernd. Und es war für mich vor allem früher, teilweise jetzt auch noch, auch mit schlechtem Gewissen verbunden, weil ich eben immer ich hatte dieses Gefühl, ich habe was zu geben und ich habe einen Job, der mir was bedeutet und wo ich ja auch merke, dass bewirkt was. Also das verändert für die Menschen was, mit denen ich arbeite. Und ich liebe das, das zu sehen und diesen Einfluss nehmen zu können und das einzubringen, was Gott mir geschenkt hat. Und auf der anderen Seite hat Gott mir auch die Kinder geschenkt. Und ich liebe es auch, mit denen zusammen zu sein und Zeit zu verbringen. Und beides, ja, und dann ist ja mein Mann auch noch, den ich auch liebe und mit dem ich auch gerne Zeit und der auch mit mir gerne am liebsten viel mehr Zeit alleine hätte. Und dann ist halt das Blöde, dass das ja alles total schöne Bereiche sind und wirklich Geschenke, die ich da habe. Ich habe ja das große Glück geschenkt, den Segen, dass gar nichts von diesen Bereichen was ist, was ich blöd finde. Es geht ja vielen so, dass die sagen, meinen Job finde ich sowieso schon mal richtig doof. Ist bei mir nicht so. Und dann kommt halt dieser Konflikt zustande, weil es alles schön ist, aber dadurch, dass es dann so in Konkurrenz steht miteinander, dadurch entsteht eben dieses Gefühl von, ich werde keinem dieser Bereiche so komplett gerecht.
Ja.
Und ich weiß noch, wie ich früher manchmal, wenn ich von einem Job nach Hause kam, dann vom Bahnhof, da habe ich noch in der Mainzer Innenstadt gewohnt und bin dann den Weg vom Bahnhof nach Hause oft zu Fuß gegangen oder noch ein Stück mit dem Bus und dann gelaufen. Und wie ich diesen letzten Weg oft gerannt bin, weil ich diese 3 Minuten früher bei meiner Tochter
Oh.
sein wollte.
Oh,
Gerade noch
wow.
in der Zeit, bevor wir ein Au-pair hatten, wo mein Mann dann vielleicht auch angerufen hat, ja, die Kleine weint und die vermisst dich. Und
Oh,
ich dann halt irgendwie losgerannt, ne, um 3 Minuten früher zu Hause zu sein, wo ich natürlich jetzt drauf gucke und denke, ja, okay, also das macht ja gar keinen Unterschied. Aber es bringt eben zum Ausdruck, wie das so an mir gezerrt hat. Und ich eben dieses Gefühl hatte, ich muss mich immer beeilen. Also das Ich muss, da war es so viel, ich muss. Und es ist, wie gesagt, manchmal auch immer noch, ich muss dem gerecht werden, ich muss dieses Bedürfnis erfüllen, ich muss aber auch noch da antworten und ich muss auch noch irgendwie Zeit reinquetschen für meinen Mann. Und dann müsste ich auch mal wieder Zeit mit Gott alleine verbringen. Und dann ist alles nur noch so ein Druck. Und dann ist auch nichts mehr davon wirklich schön. Und so, also so habe ich das auf jeden Fall schon oft erlebt. Und manchmal kommen diese Momente auch wieder, wenn es einfach besonders viel wird oder so diese besonderen Situationen entstehen. Ich hatte jetzt gerade die Veranstaltung von einer großen Konferenz und zu Hause waren beide Kinder krank, mein Mann und das Au-pair krank. Und ich
Oha.
war weg. Und das sind Situationen, wo ich dann auch dieses schlechte Gewissen total spüre,
Ja,
dass ich
ja.
einfach denke, ja, ich hätte jetzt den Job eigentlich absagen müssen, aber der war ja auch wichtig, ja, und da kann ich den Veranstalter auch nicht hängen lassen. Die haben ja keine Ersatzmoderatorin. Und wenn ich dann sage, ich komme jetzt nicht und ihr steht 3 Tage ohne mich da, was machen die denn? Ja, das,
Ja.
und da abzuwägen, zu sagen, was ist jetzt wichtiger? Es war natürlich keiner hier sterbenskrank zu Hause, dann wäre es was anderes gewesen. Aber das reicht ja schon, das zu wissen. Die eine hat Magen-Darm, die andere hat Husten und ich bin nicht da. Ja, und das finde ich schon herausfordernd. Und finde es, also wie du hörst, ne, diese Veranstaltung, von der ich gerade gesprochen habe, die ist erst 2 Wochen her oder 3. Und daher, ja, das ist immer noch ein Thema. Und ich glaube, das lässt sich auch nicht komplett lösen für Menschen, die so in ähnlichen Situationen sind. Und das ist auch die Zeit, in der wir jetzt sind, wo das, also wo auch Frauen eben nicht mehr sagen, ich bleibe jetzt schön zu Hause bei den Kindern, bis die 18 sind und dann gucke ich mal, sondern wo es eben um diese Vereinbarkeit geht und das ein Lebensthema geworden ist. Und das hat ja auch ganz viele Vorteile und ich bin, wie gesagt, so froh und glücklich, dass ich das alles machen kann. Deshalb für mich ist es auch weiter genau richtig, diesen Weg zu gehen und dieses Modell zu wählen. Ich hinterfrage das nie komplett, also dass ich jetzt denke, sollte ich jetzt komplett aufhören zu arbeiten. Aber es ist eben immer wieder dann so ein Abwägen und auch ein Besprechen, auch mit meinem Mann, der da ja auch so seine Idee hat, wie er es gut findet oder welches Maß da gut ist. Und so ist es irgendwie immer ein Ringen darum, eben den richtigen Ansatz zu finden, das richtige Maß zu finden. Und was ich halt für mich versuche oder so ein Stück jetzt über die Jahre auch gelernt habe, ist immer wieder zu sagen, ich versuche in dem Moment zu sein, in dem ich bin. Also wenn ich mit den Kindern zusammen bin, dann versuche ich mit den Kindern zusammen zu sein und mein Handy irgendwo anders liegen zu haben, wenn es irgendwie geht, um gar nicht erst auf die Idee zu kommen, so eine depperte E-Mail zu schreiben. Oder wenn ich dann im Job bin und ich bin in dem Training, in der Moderation, dann auch nicht permanent darüber nachzudenken, was ist jetzt gerade mit den Kindern, weil das hilft ja keinem. Und am Ende spüren es die Leute im Training oder im Publikum. Wenn ich das tun würde, wenn ich dann in der Situation darüber nachdenke, dann kriegen die
Ja.
mit, dass ich mich nicht so ganz wohlfühle, wissen aber
Absolut.
nicht, woran es eigentlich liegt, interpretieren das und projizieren es auf sich selbst und denken, ich fühle mich nicht wohl mit diesen Leuten oder mit dem Publikum. Und dann habe ich eine Negativbotschaft und gehe wieder aus der Verbindung. Und deshalb, das, was ich so sagen kann, ist, dass ich versuche, dann wirklich im Moment zu sein, sei es in diesem oder in dem anderen Moment, aber da wirklich eher so Übergänge zu gestalten und zu sagen, jetzt gehe ich vom einen Bereich in den anderen und dann bin ich da, wo ich bin und gebe da mein Bestes im Bewusstsein, dass mein Bestes vielleicht nicht allen Ansprüchen in jeder Situation genügt, weder meinen noch den von anderen, aber dass ich zumindest weiß, ich habe mein Bestes gegeben.
Ja, ich glaube, du holst damit bestimmt auch ganz viele Leute ab. Und wahrscheinlich ist es ermutigend, das von dir auch zu hören, weil sonst sieht man auf Instagram oder bei LinkedIn bei dir diese Highlights und das sieht super aus, wenn du auf den großen Bühnen bist und läuft ja bei der. Und viele von uns stellen eben fest, nee, es kostet einen Preis.
Ja.
Und den kostet es dich auch. Mir ist gerade, als du geredet hast, diese Geschichte von der Entdeckung der Langsamkeit eingefallen. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ich
mag das sehr. Ich tue es gerade mal kurz euch vortragen, die ihr das hört. Und zwar das ist die Geschichte von einem alten Weisen und der tut für sich die Entdeckung der Langsamkeit ausdrücken und wird befragt nach dem Geheimnis seines Lebens und antwortet, ich sitze, wenn ich sitze und stehe, wenn ich stehe und gehe, wenn ich gehe.
Herrlich.
Woraufhin er gefragt wird, das tun wir doch auch. Und er antwortet, nein, das tut ihr nicht. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann geht ihr schon. Wenn ihr geht, dann sitzt ihr schon wieder. Mhm. Und das ist mir gerade eingefallen, als du gesagt hast, ich versuche dann im Jetzt zu sein.
Ja, passt perfekt.
Und ich glaube, da ist auch ein Schlüssel für Dankbarkeit einfach drin.
Ja.
Weil nur
ja.
wenn du im Jetzt bist, bist du dankbar. Mhm. Weil sonst ja. kannst du deine Veranstaltung nicht genießen. Du weißt, du müsstest jetzt bei deiner Tochter sein, die ja. Magen-Darm hat. Und bist nie dort, wo du bist.
Ja, ganz genau. Und da, finde ich, können wir jetzt schön auch den Bogen spannen zu dem weiteren Aspekt, der ja in deiner Frage war, nämlich mit dem Thema des Glaubens.
Ja.
Dass ich da auch sagen kann, ich komme aus christlichem Elternhaus. Für mich war so diese klassische Zeit mit Gott, das war immer ein ganz wesentlicher Teil. In meinen Jugendjahren habe ich das auch sehr regelmäßig praktiziert, bewusst Zeit mit Gott zu verbringen. Dann bin ich Mama geworden. Und das hat alles überhaupt nicht mehr funktioniert.
War so. Na toll.
Ja, okay, wie geht das denn jetzt? Also ich habe dann auch gemerkt, in den Momenten, die ich mir irgendwie dafür geschaffen habe, zu sagen, jetzt habe ich mal 20 Minuten für mich, dann bin ich da aber auch oft gar nicht reingekommen in so eine Begegnung mit Gott.
Auf
ja, weil
Knopfdruck.
Das lässt sich ja nicht erzwingen, ja. ganz genau. Das funktioniert ja nicht. Und das war für mich auch schwierig am Anfang, dass ich das Gefühl hatte, ich werde auch dem nicht mehr gerecht. Ich werde Gott nicht mehr gerecht. Weil ich verbringe nicht mehr so viel Zeit mit ihm. Und ich habe auch ja, diesen Anspruch, da auch in die Tiefe gehen zu wollen. Und das wirkte dann für mich lange sehr oberflächlich. Und das ist auch was, wo ich bis heute nicht wieder hingekommen bin. Aber was sich verändert hat, ist für mich, dass ich sage, da will ich auch gar nicht mehr hin. Sondern dass ich jetzt merke, das gilt ja für die Begegnung mit Gott genauso wie das, was du hier eben vorgelesen hast und was für die Begegnung mit Menschen gilt und auch mit uns selbst, dass es nur funktioniert im Moment und dass uns gar nichts bringt, dauernd zu denken, ja, ich müsste doch aber jetzt noch mehr so oder so. Sondern das, was ich versuche, ist mittlerweile, dass ich mir immer wieder kurze Momente im Alltag nehme, wo ich mir nur bewusst mache, dass Gott da ist. Und wo ich mich dann so hinsetze und ganz kurz, das sind wirklich manchmal ist das eine Minute, manchmal nehme ich mir auch 20 Minuten, wenn das passt dafür und gehe dann da bewusster noch rein, aber oft wirklich nur in diesen super kurzen Momenten, in so 10-Sekunden-Einheiten, dass ich mich nur so hinsetze, wahrnehme, ich bin im Raum, ich habe Kontakt, meine Füße haben Kontakt zum Boden, wieder ein Thema der Verbundenheit und der Verbindung, mein Po hat Verbindung zu der Sitzfläche. Ich atme einmal bewusst, ich bin in Verbindung mit der Luft im Raum und dann nur ganz kurz die Augen zu schließen und mir bewusst zu machen, ich bin verbunden mit Gott. Er ist in mir, ich bin in ihm. Fertig. Ja, und das ist für mich so eine neue, wie so eine geistliche
Achtsamkeitsübung Prinzip, wenn man so will, ja.
Genau. Und dass ich dann feststelle, ja, das ist, was ich so geben kann gerade. Das ist das, was funktioniert, wenn man so möchte, im Moment oder aktuell. Und festzustellen, das ist genug.
Oder auch du bist genug, ne?
Ja, genau.
Weil das hat ja auch was mit Leistung zu tun.
Ja.
Und das ist ja, also ich finde, Beziehung ist hier wieder so ein Schlagwort. Man redet ja auch von Beziehung zu Gott leben.
Ja.
Und jetzt stellst du ja fest, die Beziehungsebene ist eben auch da zu deinem Mann, zu deinen Kindern herausgefordert, wo es so vielerlei ist. Mhm. Und letztendlich geht es darum, wie kann ich Beziehung leben? Und bei Menschen, die dich lieben, ist es so, die nehmen dich, wie du bist und du kannst einfach sein. Und ich merke so, im Sein liegt so ein Riesenschlüssel und nicht im Tun.
Ja.
So, also ich würde platte geistliche Floskel, weil Jesus es getan hat, kann ich einfach sein. Also vielleicht ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt.
Ja.
Trotzdem braucht Beziehung ja Zeit und wir wissen auch, Romantik funktioniert leider nicht auf Knopfdruck zum Beispiel, auch zwischen Menschen nicht. Du kannst nicht eine Kerze anzünden und eine coole Playlist auf Spotify reinmachen und dann ist sie da, sondern es braucht ein Momentum.
Das ist ja immerhin schon mal was.
Das wäre immerhin schon mal was. Da hast du eine Idee. Und genauso haben vielleicht die Leute die Idee, dann gehe ich in den Gottesdienst und habe da die Begegnung. Aber den Raum schaffen ist noch nicht gleichzeitig Begegnung haben. Wie pflegst du dann Beziehung? Also wo ist da was Kontinuierliches in deiner Zweierschaft mit Gott?
Das Kontinuierliche ist tatsächlich mittlerweile eher geworden, dass ich nach diesen Momenten Ausschau halte.
Okay.
Dass ich also nicht,
die kommen nicht zufällig.
Ja, also die kommen vielleicht sogar zufällig, aber wenn sie kommen, dann versuche ich innezuhalten und zu sagen, okay Gott, hier bin ich. Was möchtest du mir gerade sagen? Also, dass ich versuche, wachsam dafür zu sein, wo gibt es was, wo ich merke, oh, das spricht mich jetzt gerade auf so einer geistlichen Ebene an. Oder da ist was, wo ich merke, das ist vielleicht sogar ja, Gott selbst, der da gerade zu mir spricht oder den ich jetzt höre in was, was jemand anders gesagt hat zum Beispiel. Oder ich bin in einer Phase aktuell, in der ich zugebe, dass ich nicht so wahnsinnig viel Bibel lese. Das war eben auch schon ganz anders in der Vergangenheit. Also ich bin weniger, als ich das auch richtig fände, wenn du so willst, bin ich im Moment dabei, ganz viel in der Bibel zu lesen, sondern es ist dann eher so, dass ich einen Satz lese oder ich kriege so eine Losung per E-Mail immer zugeschickt. Also so ein Tagesvers, für die, die das nicht kennen, das ist so ein Vers aus der Bibel und das kriege ich dann per Mail und das ist dann eher so, Häppchen sind gerade. In dieser aktuellen Phase meines Lebens nicht so, dass ich dafür Werbung machen will, sondern das ist einfach das, wie ich es gerade lebe. Aber dass, wenn ich dann merke, eben in diesen Impulsen, die ich bekomme aus der Bibel, aus dem, was andere Leute sagen, aus was ich lese, auch aus einem Gedanken, der einfach so herbeigeflattert kommt, dass ich versuche, mich darin zu trainieren, dann innezuhalten. Weil das ist praktisch der Romantikmoment, wenn du so willst.
Okay.
Ne? Und das ist ja in der Partnerschaft oft auch so, dass diese Momente gar nicht unbedingt dann entstehen, wenn wir das jetzt gerade geplant haben oder wenn wir jetzt die Playlist auflegen, sondern dass die dann passieren im Alltag, wenn da so ein Blick ist zwischen zwei Menschen und du hast auf einmal dieses Gefühl wieder, ja, dieses Verliebtsein-Gefühl oder dieses Verbundenheitsgefühl. Und so erlebe ich das mit Gott auch, dass das Situationen sind im Alltag, die auftauchen und dann versuche ich eben zu sagen, ah, ich nehme das wahr, jetzt ganz bewusst.
Und ich baue eine Verbindung auf. Jetzt wären wir wieder beim Verbindung aufbauen, was sich so durchzieht.
Ja.
Und dann connectest du quasi.
Ja, ja, genau. Und gehe dann rein in diese Situation und daraus entsteht dann manchmal, dass ich dann einfach bete und dass ich praktisch länger in dieser Verbindung bleibe. Manchmal ist es dann auch gleich wieder vorbei, aber trotzdem war das da und zeigt mir oder gibt mir Hinweise darauf, dass Gott ja sowieso immer da ist. Und manchmal sind das auch Dinge in der Natur, dass ich was sehe und denke, das ist so schön. Wow, Gott, wie du das gemacht hast. Ja, und einfach das so nehme und kurz dabei verweile. Und ja, es gibt ja so eine Stelle in der Bibel, da heißt es, betet ohne Unterlass. Und ich habe mich manchmal gefragt, was das eigentlich heißt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das damit gemeint ist. Also diese Antenne für Gott ausgefahren zu lassen.
Voll gut. Sehr schön. Doro, mit Blick auf die Zeit, es ist der blanke Horror. Ich hätte so Bock, mit dir noch richtig viel zu reden. Aber
ich
glaube, das ist es jetzt geworden für diesmal. Und vielleicht müssen wir einfach anknüpfen irgendwann wieder.
Ja, sehr gern.
Für mich noch eine Frage, die ich dir gern stellen würde. Jetzt haben wir über Glauben gesprochen. Machen wir es noch ein bisschen konkreter. Was würdest du sagen, wer ist für dich Jesus?
Jesus ist für mich der zentrale Dreh- und Angelpunkt in meinem Glauben und auch in meinem Leben. Jesus ist für mich Gegenüber und die Liebe in Person. Und für mich ist es so, dass ich auch sage, es zeigt sich in Jesus alles, was Gott uns mitteilen möchte über sich selbst.
Wow.
Und die Liebe ist für mich das Zentrum in dem Ganzen. Immer wieder komme ich darauf. Und ich habe auch den Eindruck, dass es Jesus auch sehr viel um Verbindung und um Verbundenheit geht.
Den Eindruck habe ich auch.
Das ist ja seine Agenda gewesen, eine Verbindung zu Gott wieder möglich zu machen, dass das für uns wieder funktioniert und dass wir in diese Verbindung wieder eintreten können. Dafür bin ich ihm total dankbar, weil ich glaube, ich würde sonst verzweifeln an all dem, wie wir Gott sonst noch so wahrnehmen, interpretieren, lesen könnten. Und ich bin so froh, dass ich das durch Jesus tun kann und dass ich in ihm sehe, wer Gott ist und was Liebe bedeutet. Und für mich persönlich erlebe ich ganz viel Halt durch ihn und Freude und Leben. Ja, also Jesus ist der Hammer.
Wunderbar, dem ist nichts hinzuzufügen. Doro, bevor ich jetzt in meine Abmoderation gehe, eines, was ich dir noch mitgeben möchte, ist seit den ganzen Jahren, wo wir uns schon kennen,
Aha.
diese eine Sache, wo ich ein bisschen neidisch bin, ist,
Oh.
du warst bei Toby Mac zu Hause.
Ja.
Das ist so, Mann, ich meine, ich habe ihn jetzt auch ein
Boah, ich
paar
war echt
Mal
gespannt,
treffen
was
dürfen,
kommt.
aber du warst bei Toby Mac zu Hause.
Ja,
Das,
ich war bei Toby Mac zu Hause, Peter.
ja, und ich unterhalte mich trotzdem noch mit dir. Das ist.
Vielleicht auch nur
Ja,
deswegen.
ich rede mit jemandem, der schon mal bei Toby Mac zu Hause war.
Wissen alle, wer Toby Mac ist?
Ich weiß es nicht, aber
Ja,
ich
aber
weiß,
wir
dass
wissen es.
für mich eben einer meiner Top 3, würde ich sagen, ist
Ja,
Toby
ich
Mac
finde Toby
tatsächlich.
Mac auch großartig. Immer schon, seit ich Musik höre, bewusst. Und immer noch, ja, das ist auch einer der wenigen Künstler, der sich für mich so durchzieht, den ich immer in all den Jahren super gerne gehört habe und höre. Ja, und ich war bei Toby Mac zu Hause übrigens, wusstest du das?
Ja, ist okay, ist okay. An der Stelle brechen wir jetzt ab. So, jetzt reicht's auch. Falls ihr da draußen Toby Mac übrigens nicht kennt, gehört zwar nicht zur Sendung, aber gebe ich euch mit. Sein Track Help is on the Way ist mein Tipp vom aktuellen Album. Könnt ihr
Wunderschön.
euch sehr, sehr gerne auf Spotify mal anhören. Doro, dir danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch über Haltung, über Verbindung, über Vereinbarkeiten, über Lebenswandel, über die Tücken und Hürden. Sehr, sehr cool und sehr, ja, nach mehr schreiend, würde ich sagen.
Ja, das geht mir genauso. Es war so eine Freude, Peter. Jederzeit wieder. Ich danke dir für die
Schön. Ich
Einladung.
danke dir. Ihr findet, wie gesagt, in den Shownotes die Infos von Doro zu ihrem Buch, zum YouTube-Kanal und so weiter. Und ich hoffe, ihr habt die Sendung so genossen wie wir und empfehlt sie deswegen auch weiter. Man kann nämlich diese Sendung auch jemand anderes per WhatsApp zuschicken. Würde mich drüber freuen. Gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung oder ein positiver Kommentar. Ansonsten hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, wir hören uns. Bis dann. Tschüss.